euch zu sein. So, jetzt. Ich freue mich im doppelten Sinne. A, bin ich gerne mal wieder bei euch in Hamburg. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal da war. Aber ich freue mich doppelt, weil ich glaube, dass die Botschaft heute Morgen wirklich uns ermutigen kann. Nicht, weil ich sie bringe und ich tolle Gedanken habe, sondern weil ich von Gottes Wort überzeugt bin, dass Gottes Wort uns ermutigen möchte heute Morgen. Und dafür möchte ich gerne nochmal beten, dass Gott unsere Herzen weit macht, das aufzunehmen, was er heute Morgen für uns vorbereitet hat. Himmlischer Vater, danke, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass du dich erfahrbar machst in unserem Leben. Ich danke dir für dein Wort, für die Geschichten, die wir in deinem Wort finden. Danke, dass diese Geschichten Leben für uns sind, weil sie uns aufzeigen, wer du bist und welche Hoffnung wir in dir haben. Und ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, und jetzt unsere Herzen zur Ruhe bringst vor dir und dass du unsere Herzen öffnest, das mitzunehmen, Gott, was du heute Morgen für jeden Einzelnen hier hast. Lass uns das hören. Lass uns da angesprochen werden, wo du uns heute Morgen ganz persönlich ansprechen möchtest. Und lass uns ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen mit einer neuen Perspektive auf dich. Mit dieser Hoffnung, Gott, dass es bei dir keine Sackgassen gibt. Nimm jetzt alles weg, was uns ablenkt. Nimm alles weg, was uns blockiert. Lass uns deine Reden wahrnehmen, weil du Gutes zu sagen hast. Amen. Ja, wie der Titel es verrät, es geht in meiner Predigt heute um Sackgassen. Man braucht ja nicht Autofahrer zu sein, um in eine Sackgasse zu landen. Auch als Fußgänger ist man ja vor Sackgassen nicht gefeit. Aber denken wir mal nicht nur an den Straßenverkehr, auch beziehungstechnisch kann man in einer Sackgasse landen. Auch in Beziehungen gibt es dieses scheinbare Dead End. Aber auch beruflich kann man in eine Sackgasse hineinkommen, wenn es am Arbeitsplatz kein Vorankommen mehr gibt. Und leider stehen ja auch nicht vor jeder Sackgasse diese bekannten Hinweisschilder: Vorsicht Sackgasse oder keine Wendemöglichkeit, wie ihr sie hier oben seht. Vor einer Weile las ich ein Zitat, in dem es hieß: Es würde einiges erleichtern, wenn vor manchen Gedankengängen einfach schon das Schild Sackgasse stehen würde. Man kann also auch gedanklich in einer Sackgasse landen, manchmal schneller als andere. Es heißt ja, ein Optimist findet immer einen Weg, ein Pessimist immer eine Sackgasse. Jetzt könnt ihr euch mal zu eurem Nachbarn drehen: Bist du eher der Pessimist, bist du eher der Optimist? Sprecht euch mal kurz ab mit eurem Nachbarn. Bist du schneller in der Sackgasse als dein Nachbar, deine Nachbarin? Manch einem ist es vielleicht ja auch schon so ergangen und vielleicht geht es dir momentan so, dass du dich von Gott geleitet gefühlt hast, in eine bestimmte Richtung zu gehen, etwas Bestimmtes zu tun, und jetzt musst du feststellen, dass du in einer Sackgasse gelandet bist. Und wie geht man denn damit um? Das Volk Israel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, war genau an solch einem Punkt angekommen. Wir werden gleich auch davon hören, wie Gott eingreift und das Volk aus der Sackgasse befreit. Aber von diesen Sackgassengeschichten gibt es im Alten Testament eigentlich eine ganze Reihe. Spannende, tolle Geschichten, die aber einen viel tieferen Sinn haben, als das uns so auf dem ersten Blick bewusst ist. Diese vielen Rettungsaktionen zeigen und weisen auf eine bestimmte, auf die größte Rettungsaktion aus der Sackgasse hin, die noch ausstehen würde. Die Rede ist von der Rettungsaktion, die begann, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Welt kam, um Menschen aus ihrem Egoismus, aus ihrem Stolz herauszuretten. Egoismus und Stolz zerstören ja nicht nur unser Miteinander, sie führen vor allem in Distanz und Unabhängigkeit und dann leider auch in Rebellion zum Schöpfer der Welt. Und das bleibt ja nicht ohne folgenschwere Konsequenzen für uns als Gottes Geschöpfe. Aber zum Glück gibt es Rettung aus dieser Misere, und diese Rettung hat mit Jesus Christus zu tun. Dass die Geschichten im Alten Testament auf Jesus hinweisen sollen, das erklärt niemand anderes als Jesus höchstpersönlich. Wir lesen darüber in Lukas 24, wo es heißt, Jesus ist hier im Gespräch mit seinen Jüngern. Dann ging er, Jesus, mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärt ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose, und gemeint ist damit die fünf Bücher Mose, was wir dort bei Mose und dem Volk Israel lesen, und dann bei sämtlichen Propheten. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und dann liebe ich diesen Satz. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie verstanden, worum geht es in den Geschichten im Alten Testament? Worum geht es in den Prophetenbüchern? Worum geht es in den Psalmen? Wenn wir uns heute mit einer der vielen Geschichten vom Volk Israel beschäftigen, dann werden wir feststellen, wie auch diese Geschichte auf Jesus und sein Kommen hinweist. Aber sie wird uns vor allem auch Mut machen für Sackgassen, in denen wir in unser Leben hineinkommen. Wie gesagt, das Volk Israel war in einer Sackgasse gelandet. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man so in einer Sackgasse ist, dann gibt es diese altklugen Sprüche von anderen, die echt nerven. Zum Beispiel dieser kluge Satz, in einer Sackgasse kann Rückschritt Fortschritt bedeuten. Das sind so nervige Ratschläge, die nicht wirklich helfen und die eher auch so ein Schlag ins Gesicht sind. Selbst wenn sie vielleicht ein Fünkchen Wahrheit enthalten. Aber diese Sprüche passen ja einfach nicht immer. Und es ist dann auch nicht immer so einfach, wie die Leute es meinen, wenn sie so einen flotten Spruch auf den Lippen haben. Das Problem beim Volk Israel war nämlich, dass es gar kein Zurück gab. Gott hatte gerade das Volk Israel aus jahrzehntelanger Gefangenschaft in Ägypten gerettet. Vielleicht kennst du die Geschichten von den 10 Plagen in Ägypten. Das Volk Israel war nun mit Gottes Hilfe unter der Leitung von Mose aus Ägypten ausgezogen, geflohen und kämpfte am Roten Meer. Wir lesen darüber in 1. Mose 13 und 14. Ich lese das ab Kapitel 13, Vers 17. Als der Pharao das Volk endlich aus Ägypten ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. Das Schilfmeer, das ist das Rote Meer. Wenige Verse heißt es dann plötzlich in Kapitel 14, als dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass die Israeliten geflohen waren, bereuten er und seine Minister ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten, was für eine Dummheit haben wir gemacht. Wir haben die Israeliten laufen lassen, unsere Arbeitskräfte. Der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit. Jeder Wagen war nicht nur mit dem Wagenlenker und dem Bogenschützen, sondern auch noch mit einem Schildträger besetzt. Die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und holten sie ein, während sie am Meer lagerten. Das Volk Israel befand sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in einer Sackgasse. Ohne Wendemöglichkeit. Vor ihnen war das Rote Meer und hinter ihnen die Streitwagen des Pharaos, die Ärger bedeuteten. Kein Ausweg. Sie saßen also in einer Sackgasse fest. Wie reagierst du denn so in einer Sackgasse, wenn du in eine Sackgasse gerätst? Wie hast du das letzte Mal reagiert, als du in einer Sackgasse warst? Gedanklich, beziehungstechnisch oder auch beruflich oder wie auch immer deine Sackgasse aussah. Wie hast du da reagiert? Das Volk Israel geriet gelinde gesagt erstmal in Panik. Alles Gottvertrauen, auch die eben verspürte Freude über die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten ist dahin, weg, nicht mehr vorhanden. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gibt es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypten, als dass wir hier in der Wüste umkommen. In meiner Predigtvorbereitung stieß ich auf dieses Schild. So muss ich das Volk Israel geführt haben. Sackgasse, nicht nach Navi fahren. Na toll, jetzt sind wir Gott gefolgt, jetzt sind wir dem Navi gefolgt und trotzdem in einer Sackgasse gelandet. Und sie waren wütend und sie waren voller Angst, wie wir das in unserem Text merken. falls du es noch nicht wusstest, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und deshalb kommuniziert ja auch Gott mit uns nicht über Angst. Neben Angst verfallen wir in Sackgassen auch leicht in Murren und in Ärger. Ärger über mich selber. Wie konnte mir das nur passieren? Warum habe ich die Hinweisschilder übersehen? Kennt ihr diese Selbstvorwürfe in der Sackgasse? Man ärgert sich über sich selbst. Man ärgert sich aber auch über andere Menschen, die ich dafür verantwortlich mache, dass ich feststecke. Ich mache sie verantwortlich, dass ich feststecke. Ich spiele das Blame Game. Ich übernehme nicht Verantwortung für meinen Teil, sondern ich schiebe die Verantwortung einfach dem anderen zu. Oder wir klagen Gott an. Wieso hast du Gott das zugelassen? Warum ist es so weit gekommen? Warum hast du mich nicht gewarnt? Und dann zweifeln wir an Gott und an seiner Güte. Wie konnte er das nur zulassen? In so einer Sackgasse verlieren wir dann unglaublich viel Kraft, weil unsere Kraft, die wir noch übrig haben, in die falschen Dinge geht. Wir ärgern uns, wir meckern, wir beklagen uns bei anderen, wir kriegen uns mit anderen in den Haaren, weil wir sie verantwortlich machen wollen für unsere Sackgassen und so weiter. Aber vor allem wälzen wir Sorgenberge vor uns her. Wir sorgen uns, wie es weitergehen soll. Wir analysieren und wir suchen krampfhaft nach Auswegen aus dieser Sackgasse. Das können so Momente sein, wo wir gerade mit unseren Kindern nicht weiterkommen. Da gibt es Probleme in der Schule oder Probleme mit Freunden und wir haben das Gefühl, Sackgasse. Das können berufliche Herausforderungen sein, berufliche Projekte und Verantwortlichkeiten, die uns nachts nicht mehr schlafen lassen. Das können finanzielle Sorgen, finanzielle Sackgassen sein, die uns so innerlich rotieren lassen. You name it, deine Sackgasse. In der Geschichte des Volkes Israels lernen wir gleich, dass unsere Sackgassen nicht zwangsläufig Sackgassen sein oder bleiben müssen, denn bei Gott gibt es keine Sackgassen. Nur weil ich das Gefühl habe, in einer Sackgasse zu sein oder weil du gerade nicht einen Ausweg sehen kannst, heißt das nicht, dass du in einer Sackgasse feststeckst, denn bei Gott gibt es keine Sackgassen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Leider wenden wir uns in diesen Sackgassenmomenten viel zu spät an Gott, um Hilfe und Frieden von ihm zu bekommen, den wir doch in diesen Momenten eigentlich so dringend brauchen. Da sind wir einfach typisch Mensch und dem Volk Israel sehr ähnlich. Da haben wir vielleicht gerade noch Gott erlebt, eine Erfahrung mit Gott gemacht, die unseren Glauben gestärkt hat, die uns über Gott begeistert hat. Aber jetzt sehen wir in diesem Augenblick nur noch die neue Herausforderung und alles andere ist vergessen. Wenn so eine Herde in Panik gerät, dann braucht es einen besonnenen Hirten. Und so ein Hirte war auch Mose, als er in diesem Augenblick Glaubensreife und Leiterschaftsstärke beweist. In Vers 13 heißt es, Mose antwortete ihnen, also dem Volk, das gerade murrte und schrie und wütend war, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Mose ist mein Held. Er ist nämlich derjenige, der in dieser schwierigen Situation sofort den Blick nach oben hebt und auf Gottes Hilfe vertraut. Denn er weiß, bei Gott gibt es keine Sackgassen. Amen. Denn er weiß, bei Gott gibt es keine Sackgassen. Und so verschwendet er keine unnützige Energie in Sorgen, in Zweifeln oder Diskussion, sondern er ermutigt das Volk. Aber zu vertrauen bedeutet ja nicht, dass er nicht selber auch um Gott zu Hilfe ruft. Vertrauen heißt ja nicht, passiv zu bleiben. Denn einen Vers später lesen wir dann, der Herr sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Warum schreist du zu mir um Hilfe? Heißt also, Mose hatte kurz vorher selbst zu Gott um Hilfe geschrien. Ich meine, wer würde das nicht tun? Ich würde es als Pastor tun, wenn eine Gemeinde vor mir steht und so schreit, was hast du mit uns gemacht? Würde ich auch sagen, Lord, help! Das hatte Mose gerade getan. Diese Antwort Gottes, warum schreist du zu mir um Hilfe, befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen, die klingt vielleicht erstmal ziemlich harsch, ist aber gar nicht als Vorwurf zu verstehen, dass Mose zu Gott schreibt. Vielmehr sagt Gott damit, schrei nicht länger zu mir, denn die Zeit des Betens ist vorbei, nun beginnt die Zeit der Tat. Let's go! Und dann sagte er,
Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes durch das Meer hineingehen können. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie hinter ihnen her ins Meer gehen. Dann will ich am Pharao und seinem Heer, an allen seinen Streitwagen und Wagenkämpfern meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht zeige. Der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie, sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Nun streckte Mose seine Hand aus über dem Meer und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich. Es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durch das Meer. Die Ägypter verfolgten sie und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen her ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, sodass sie nur mit Mühe vorwärts kamen. Die Ägypter sagten, der Herr steht auf der Seite Israels, er kämpft gegen uns, nur fort von hier. Die erkannten sehr wohl ihre Sackgasse, ich pausiere mal hier kurz den biblischen Text, die erkannten sehr wohl ihre Sackgasse und sagten, okay, let's go, raus aus der Sackgasse, zurück, zurück. Sie dachten, sie können das. Nun sagte der Herr zu Mose, streck deine Hand aus über dem Meer, dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Mose streckte also seine Hand aus und so strömte das Wasser bei Tagesanbruch zurück. Die fliehenden Ägypter rannten geradewegs hinein, denn der Herr trieb sie mitten ins Meer. Das Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die ganze Armee des Pharaos, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Kein einziger von den Ägyptern kam mit dem Leben davon. Die Israeliten waren aber auf trockenem Grund mitten durch das Meer hindurchgegangen, während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Gott tut hier das, was nur er tun kann. Er eröffnet einen Weg, in diesem Fall einen Weg durch das Meer, der vorher weder sichtbar noch denkbar gewesen war. Die Israeliten sind gar nicht auf die Idee gekommen, was Gott da tun könnte, dass er die Macht hat, das Meer vor ihnen zu teilen, sodass sie hindurchkommen. Und so ist Gott. Bei Gott gibt es keine Sackgassen, aber dieser Weg, den Gott schafft, der eröffnet sich erst, als das Volk bzw. Mose Gott in ihre Situation mit hineinnahm und dann ist er es auch, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Manchmal ist es ja so, dass wir Sackgassen als Strafe Gottes interpretieren, als Bestrafung von Gott für etwas, das ich wohl falsch gemacht haben muss, weil sonst wäre ich ja nicht in so einer Sackgasse gelandet. Etwas, was mir ganz oft in der Seelsorge begegnet, dass Menschen sich bestraft von Gott fühlen mit ihren Lebensumständen. Aber durch das Kreuz wissen wir, dass Gott uns nicht mehr mit Lebensumständen bestraft, weil Jesus Christus ein für alle Mal am Kreuz die Strafe getragen hat. Wenn du in einer Sackgasse bist, dann ist das nicht Strafe Gottes. Heute Morgen möchte ich einladen, Sackgassen mal ganz anders einzuordnen. Sie immer als Beziehungsstärkung in deine Beziehung zu Gott zu sehen. Selbst wenn Gott Sackgassen zulässt, um uns aufzuzeigen, dass wir auf dem falschen Weg sind, überlässt er uns dann noch nicht unserem Schicksal, sondern er hat auch immer einen Weg aus der Sackgasse heraus. Einen Weg, den er uns auch zeigen möchte. Aber dafür braucht es die Kontaktaufnahme, dafür braucht es unsere Hinwendung zu Gott. Denn Gott verspricht uns immer, wenn wir zu ihm umkehren, weil wir erkennen, dass unser Weg falsch war oder wir eigene Wege gegangen sind, und wenn wir das vor ihm bekennen, dann wendet er sich uns in Liebe zu und führt uns wieder auf den richtigen Weg oder eröffnet einen Weg aus der Sackgasse hinaus zurück ins Leben. In der Bibel heißt es, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen jedoch begegnet er mit Gnade. Und mit Demütigen ist hier gemeint derjenige, der eben zu Gott kommt und sagt, Help, ich erkenne, ich bin in einer Sackgasse, ob selbst verschuldet oder wie auch immer, ich brauche Hilfe. Gott eröffnet uns einen Weg in der Sackgasse, der vorher weder sichtbar noch denkbar gewesen wäre. Denn bei Gott gibt es keine Sackgassen. Lass uns nochmal sagen, lass uns unserer Seele mal zusprechen. Denn bei Gott gibt es keine Sackgassen. Somit sind Sackgassen niemals ein Bestrafungsmittel Gottes, sondern ganz im Gegenteil. Sackgassen haben immer etwas Beziehungsstärkendes, denn wenn Gott es zulässt, dass wir in scheinbare Sackgassen kommen, dann, damit wir in Kontakt mit ihm treten, damit wir wieder in Kontakt mit ihm treten. Ganz ehrlich, wie schnell sind wir in unserem Leben unabhängig und wir verlieren Gott aus den Augen. Da hilft uns so eine Sackgasse zur Neuorientierung, zur Rückorientierung auf Gott. Manchmal haben wir uns verrannt und wir sind einen falschen Weg eingeschlagen. Manchmal lässt Gott aber auch einfach Sackgassen zu, damit wir wieder engeren Kontakt mit ihm suchen, damit wir den Blick auf ihn, den Blick nach oben richten. Manchmal lässt Gott Sackgassen zu, damit wir Vertrauen lernen, weiter im Vertrauen wachsen. Und auch hier merkt ihr, hier geht es um Beziehungsstärkung. Gott möchte, dass unser Vertrauen zu ihm größer wird. Und Vertrauen heißt ja, im Frieden zu sein, in eine innere Ruhe zu haben, weil ich weiß und vertraue, dass Gott den Überblick hat. Es geht also auch hier um Beziehungsstärkung. Gott möchte, dass unser Vertrauen in ihn kontinuierlich wächst, sodass wir in allen Situationen, in die wir heute oder morgen oder übermorgen hineinkommen, nicht mehr Angst und Sorge unser Herz regiert, sondern wir gelernt haben und wir glauben und Vertrauen haben, dass Gott uns hier sicher durchführt. Aber wie ist das mit dem Vertrauen? Vertrauen muss gelernt werden, muss erfahren werden. Es ist leider nicht so, dass wir Vertrauen auf kognitiver Ebene lernen können. Vertrauen muss erfahren, gelernt werden. Ein dritter Aspekt, warum lässt Gott Sackgassen zu, zur Beziehungsstärkung, damit wir seine Wunder erleben? Gott ist ein so guter Gott und Vater, der uns zeigen möchte, wie sehr er uns liebt und der auch gerne zeigt, wer er ist und was er tun kann. Nicht um uns da, um da für uns anzugeben oder um zu prahlen, sondern damit wir erkennen und wissen, wer unser Gott ist. Wenn ich meinen Kindern gegenüber großzügig bin, wenn ich sie beschenke und ich liebe es, meine Kinder zu beschenken, will ich dann damit vor ihnen prahlen, schaut mal, was ich für ein großzügiger Vater bin? Nein, was für ein Quatsch. Wenn ich meinen Kindern großzügig bin, dann will ich, dass sie wissen, dass ich sie liebe und dass meine Einstellung ihnen gegenüber ist, dass ich ihnen gegenüber großzügig bin. Und so ist es auch mit Gott. Gott möchte, dass wir ihn kennen als ein Gott, der Wunder tut, der Wege schaffen kann, die vorher weder sichtbar noch denkbar waren. Einfach nur, weil er der Gute, der allmächtige Gott ist. Ich bin immer wieder überrascht, wie Gott sich offenbart und dann auch auf Gebet antwortet und Wunder wirkt. Aber ganz ehrlich, diese Wunder erlebe ich meistens in Zeiten, wenn ich in einer Sackgasse drinstecke. Wenn ich Gott endlich in die Themen mit hineinnehme, die mich bewegen, weil ich merke, ich habe den Plan nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gott, ich brauche dich, dass du jetzt mit deinem Wunder kommst, weil was ich getan habe, habe ich getan, aber jetzt geht es nicht weiter. Wenn ich in den Situationen zu Gott rufe, hey Gott, dann ist es seine Möglichkeit zu zeigen, was er an Chancen hat. Ja, wenn einfach alles zu glatt läuft, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich ihn aus dem Blickfeld verliere. Und so sind Sackgassen eben nicht das Ende, sondern die Einladung, mit Gott in Kontakt zu treten. Wieder, erneut, seit längerem mal wieder mit Gott in Kontakt zu treten. Und dann im Vertrauen zu wachsen und seine Wunder zu erleben, um zu überleben. Sackgassen sind also nicht das Ende, sondern können zu deinem Neuanfang werden. Fühlst du dich gerade in irgendeinem Bereich in deinem Leben in einer Sackgasse? Vielleicht hat Gott dich ja in eine Sackgasse geführt. Gott möchte dich heute wissen lassen, dass es bei ihm keine Sackgassen gibt, nur die Einladung, die Kontaktaufnahme zu ihm, wenn du den Blick nach oben hebst und er dir zeigen kann, was jetzt vielleicht dran ist. Was für dich dran ist, im Vertrauen zu ihm zu wachsen. Und manchmal bedeutet dieses Vertrauen auch vertrauensvolles Warten, bis Gott durchkommt. Manchmal müssen wir, ja, wächst Vertrauen auch im Warten, bis Gott durchkommt. Und drittens, die Einladung nicht aufzugeben, sondern mit seinen Wundern zu rechnen, wenn er einen neuen Weg eröffnet. Rechnest du mit einem Wunder? Glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Dass er in deiner Sackgasse vor deinem Roten Meer das Wasser teilen kann, was dir bisher gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass das überhaupt möglich ist? Was ist heute für dich dran, mal wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen? Im Warten, im Vertrauen auf Gott zu wachsen? Oder mit dem Eingreifen, mit einem Wunder zu rechnen? Die Geschichte vom Volk Israel am Roten Meer, sie erinnert uns, dass es bei Gott keine Sackgassen gibt, dass Gott rettet. Aber sie weist, wie ich es in der Einleitung ja schon gesagt habe, auf einzigartige Weise auf Jesus und auf sein Kommen hin. Könnt ihr schon erahnen, inwiefern? Das Volk Israel ist in großer Not, in einer Sackgasse. Und es gibt keinen Ausweg, bis Gott wortwörtlich einen Ausweg schafft. Bis Gott aus der Sackgasse herausrettet durch einen Weg, den er durch das Meer öffnet. Auch Jesus Christus ist unser Weg durch das Meer, der Weg aus unserer Sackgasse geworden. Aus der Sackgasse der Hoffnungslosigkeit oder auch der Sackgasse der Sünde, unserer Schuld vor einem heiligen Gott. Gott ermöglicht in Jesus Christus einen Weg zur Rettung, der vorher weder sichtbar noch denkbar gewesen wäre, um zu zeigen, wie sehr er uns liebt und wer er ist. Jesus selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Ich bin der Ausweg, der von Gott gegebene Ausweg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg ins Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, als den Weg, den ich ihm eröffne. Ohne Jesus und das Kreuz gäbe es keinen Weg zu Gott Vater und damit auch kein ewiges Leben. Aber Jesus hat einen Ausweg bereitet, der allen gilt, die an ihn glauben, die an seinen Tod am Kreuz und auch seine Auferstehung von den Toten glauben, ja, an die Vergebung der Sünden, die durch Jesus erfahrbar wird. Durch den Glauben an Jesus Christus kann ewiges Leben und Hoffnung erfahren werden, auch für dich ganz persönlich heute. Heute Morgen bietet dir Jesus das beides an, einmal Hoffnung auf einen Ausweg aus deiner Sackgasse. Aber er bietet dir heute Morgen auch ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, das im Glauben und in der Beziehung zu Jesus möglich wird, wenn du Jesus dein Herz öffnest. Wenn du bisher noch nicht mit Jesus unterwegs warst und jetzt sagst, Jesus, ich bin da in einer Sackgasse in meiner Beziehung zu Gott, aber du bist der Weg zum Vater. Ich glaube an dich und das, was du am Kreuz für uns getan hast, auch wenn ich das noch nicht alles verstehe. Ich möchte glauben, komm und stell dich mir vor. Diese beiden Rettungen, Rettung aus der Hoffnungslosigkeit und Rettung aus diesem Leben ohne Gott, die bietet Gott heute Morgen jedem an, der die Demut hat zu erkennen, dass er Rettung braucht, weil du in einer Sackgasse steckst und weil du erkennst, dass Jesus dieser Weg der Rettung ist, der einzige Ausweg aus deiner Misere. Das Volk Israel ging durch das Meer hindurch und kam in das verheißene Land. Jesus möchte auch dich aus deiner Sackgasse herausführen, um dich in das verheißene Land, ins Leben zu führen, das er für dich hat. Somit ist deine Sackgasse die Einladung, wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen, im Warten und Vertrauen auf Gott zu wachsen und mit dem Eingreifen Gottes mit seinen Wundern zu rechnen. Es gibt ein altes Lied, das Don Moen geschrieben hat, das wir gleich gemeinsam singen wollen, wo es heißt, God will make a way where there seems to be no way. Gott wird einen Weg eröffnen, und selbst wenn wir das Gefühl haben, dass es da gerade keinen Weg gibt. Weil Gott ein Gott ist, der aus Sackgassen herausführt. Und wenn wir dieses Lied singen, ich weiß nicht, ob du es kennst oder nicht, lade ich dich ein, Gott deine Sackgasse hinzuhalten. Einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dich ihm zuzuwenden Vielleicht möchte dir Gott heute Morgen ganz neu Glauben schenken, dass er ein Leben hinter der Sackgasse hat, dass er einen Weg durch die Sackgasse hat. Vielleicht bist du schon so lange an der Sackgasse und denkst, ich weiß gar nicht mehr, wie es anders aussehen könnte, aber Gott ist ein Gott des Lebens. Es gibt ein Leben hinter der Sackgasse und er möchte vielleicht heute Morgen so diesen ersten Durchbruch schaffen, wenn du dich ihm zuwendest und erkennst, wie gut er ist und wie er es mit dir meint. Ich möchte gerne mit uns beten abschließend und lade dich ein, wenn du vielleicht gerade in der Sackgasse drin bist, dann lade ich dich ein, aufzustehen und ich möchte für dich beten. Wir haben gesagt, dass Gott die segnet, die in Demut vor ihn kommen. Vielleicht ist das so ein Schritt der Demut, dass du dich traust zu sagen, hey, ich bin gerade in einer Sackgasse. Und da möchte ich besonders für dich beten und dich segnen, dass du das erlebst, dass Gott heute Morgen anfängt, dir den Weg aus der Sackgasse zu zeigen. Wenn du den Mut hast, steh auf, habe auch die Freiheit, sitzen zu lassen. Und dann wollen wir gemeinsam singen. Himmlischer Vater, ich danke, dass du ein wirklich guter Gott und Vater bist. Ich danke dir für die Geschichten im Alten Testament, die nicht nur cool sind, sondern dass sie auch etwas für uns bedeuten, weil wir erkennen, wie du bist und dass du immer noch der gleiche bist, dass du immer noch heute handelst, so wie du an deinem Volk gehandelt hast. Ich danke, dass du in Jesus Christus, Herr, diesen Ausweg aus unserer Misere, aus unserer Gottverlorenheit, einen Ausweg geschenkt hast und wir durch Jesus nun, Vater im Himmel, dich Vater, dich Papa nennen dürfen. Danke, dass wir in dieser Beziehung diese Gewissheit haben, Gott, dass du uns nicht mit Sackgassen strafst und dass du Sackgassen benutzen möchtest, um unsere Beziehung zu dir zu stärken, wieder aufzubauen, zu intensivieren. Und Gott, ich danke dir, dass du in der Sackgasse auf uns wartest, um unsere Hand zu nehmen, um uns weiterzuführen, ins Leben zu führen. Herr, so möchte ich heute Morgen für alle bitten, die sich gerade in so einer Sackgasse befinden, wo vielleicht der Glaube fehlt, dass es überhaupt weitergehen kann. Herr, ich bete, dass du heute Morgen übernatürlich Glauben freisetzt, dass du übernatürlich uns in die Beziehung zu dir ziehst, wo wir deinen Frieden erleben, wo deine Hoffnung hineinkommt. Gott, du bist so viel besser, als wir uns das vorstellen können. Du hast so viel mehr für uns. Herr, ich bete, dass wir heute Morgen diese Ahnung und diese Sehnsucht nach einem Mehr von dir bekommen. Dass in uns der Glaube wächst, dass du auch unser Meer, das vor uns liegt, teilen kannst und wir trockenen Fußes hindurch ins verheißene Land kommen können. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen das tust, was nur du tun kannst. Danke für dein Wort, danke, dass du gesprochen hast und danke, dass wir diese Wahrheit haben, dass du Wege schaffst, wo vorher kein Weg sichtbar war. Und wenn wir jetzt Herr Lieder singen, diese gesungene Gebete zu dir, dann Geist Gottes, wirke unter uns, mehre unseren Glauben, mehre unsere Anbetung, dass wir im Lobpreis Gott erkennen, wie du bist, wie wunderbar du bist, dass unser Glauben gestärkt wird und Hoffnungslosigkeit zurückweicht in Jesu Namen. Danke für dein Wort, danke für das Leben, das du sprichst. Amen.